Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. DRS3 Fokus.
Der Fokus auf DRS3 am Montagabend. Am Mikrofon ist der Dominik Tiller. Hinter dem zweiten Mikrofon sitzt der Jörg Schneider. 75 wird er Anfang Februar. Im Moment ist er im neuen Schweizer Film Champions im Kino zu sehen und steht daneben aber auch fast jeden Abend auf einer Bühne irgendwo in der Schweiz. Man redet über ein erfülltes, bewegtes Leben auf, aber auch neben der Bühne. Jörg Schneider, Ihre Frau, hat mir am Telefon gesagt, dass Ihnen die Journalisten immer die gleichen Fragen stellen. Welche sind denn das?
Die erste Frage ist, wie sind Sie zum Theater gekommen und was haben Sie da für einen Erfolg mit Ihrem Kasperle-Theater? Und ich kann ja die Vita nicht bei jedem Interview ändern. Ich muss dann, wenn ich mein Leben kurz zusammenfasse, eigentlich immer das Gleiche erzählen. Und das verleidet mir manchmal. Und manchmal denke ich auch, also die Leute, die jetzt das 100-mal gehört haben, die denken dann auch, also das brauchen wir jetzt eigentlich nicht mehr, das wissen wir jetzt.
Okay, wir versuchen mindestens ein paar weitere Facetten oder ein paar Sachen von Ihnen rauszuschälen, die vielleicht nicht jeder schon 100-mal gehört hat. Aber um Kasperli, das kann man auch gerade sagen, können wir natürlich nicht um, wenn man den Jörg Schneider im Studio hat. 75, ich habe es gesagt, werden Sie Anfang Februar. Trotzdem haben Sie einen Tourneeplan, wo es einem fast schwindelig wird. Seit Anfang November sind Sie mit Ihrem aktuellen Schwank total durchgeknallt, fast jeden Abend irgendwo in der Schweiz. Über Weihnachten sind sie gewesen, Silvester, Neujahr, gestern Fischental, morgen das Grenchen, übermorgen Düdingen, Donnerstag Ilnau und so weiter und so fort. Heute Abend ist der einzige Abend, wo sie keine Vorstellung haben und dann kommen sie ins Radio. Ist denn das eigentlich schon immer ihr Lebensentwurf gewesen? So quasi hätten sie sich früher noch vorstellen können, dass sie in diesem Alter immer noch so umeinander hätten?
Vermutlich nicht, nein. Aber ich darf jetzt einfach ganz ehrlich sagen, solange mir der Beruf noch wirklich Freude macht. Und solange ich das Publikum noch will, sehe, das ist ja natürlich Grundvoraussetzung, solange ich körperlich und geistig noch einigermaßen zu Weg bin, freue ich mich jeden Abend auf die Vorstellung, im Bewusstsein dessen, dass es natürlich ein Krampf ist und dass ich eine längere Erholungsphase brauche als früher. Aber ich habe mir auch nie gesagt, ich mache das so und so lang. Ich glaube, ein Künstler ist ja gleich in welcher Sparte, sei das ein Maler, ein Musiker, ein Schriftsteller, ein Schauspieler, Sänger, die nehmen sich nicht vor, wir lassen uns mit 65 pensionieren. Man schafft, solange man kann und solange man das Gefühl hat, man könne noch etwas zeigen. Und eben, manchmal ist es ja vielleicht auch ein bisschen, wie soll ich sagen, eine Selbstbestätigung, dass es noch geht. Es gibt natürlich, sagen wir auf der Bühne, ein Tänzer kann nicht ewig weitermachen. Der ist dann gezwungen, aus rein körperlichen Gründen aufzuhören. Oder auch ein Sänger wird seine Stimme irgendwann einmal merken, jetzt lässt es nach. Bei einem Schauspieler ist es schon ein bisschen anders. Aber ich spiele ja nicht jeden Abend. Ich spiele 4-5 Abende in der Woche, meistens 5.
Okay, also Sie haben 2 Abende, wo Sie dann auch mit Ihrer Frau oder mit Ihrer Familie können verbringen können. Aber trotzdem, da gibt es dann Sachen, die man vielleicht einfach nicht machen kann. Sprich, in die Weihnachtsferien gehen oder so. Was sagt denn Ihre Frau zu dem Pensum, das Sie leistet?
Ja, also erstens mal habe ich das ganz, ganz grosse Glück, dass ich die richtige Frau habe. Und zwar habe ich sie gerade am Anfang von meiner Karriere gefunden. Bei meinem allerersten Engagement 1958 habe ich auch meine Frau kennengelernt. Und ohne meine Frau würde ich nicht da sitzen heute, also wo ich jetzt da vor dem Mikrofon sitze. Und hätte ganz sicher auch nicht den Erfolg gehabt. Sie hat viel, viel müssen einstecken im Laufe der Jahre. Selbstverständlich haben wir ja auch wieder Zeiten miteinander, wo wir dann mal halt etwas machen können, die Woche durch, den Tag durch oder so. Oder im Sommer die Ferienzeiten, wo wir miteinander verbringen. Aber was man so als normales Ehepaar hat, also man geht zu anderen Freunden an eine Einladung oder an eine Party oder an einen Verein, wenn man schon gar nicht daran denken, das kommt zu kurz. Mhm. Das kommt natürlich ganz eindeutig zu kurz. Das kann man nicht mehr machen. Aber das hat meine Frau sich eigentlich ziemlich schnell einmal daran gewöhnt und hat sich auch einen eigenen Bekanntenkreis und eigene Interessen können ausleben. Sie malt. Sie malen sehr schön und sehr viel. Aber trotzdem, manchmal sagt sie, eigentlich hätte ich ohne weiteres noch zweite Mal können brauchen.
Sie sagen, das kommt zu kurz auf Kosten von etwas, was Sie dann hingegen schon haben. Also Sie kommen sehr viel zurück über, sei es Applaus, lachende Gesichter im Publikum. Ist es das oder ist es das Lampenfieber vor der Aufführung oder die Gratulationen nach dem Stück, wo süchtig macht? Also was ist es, was Sie immer wieder über die Schweizer Theaterbühne
süchtig ist jetzt natürlich ein grosses... Nein, also ja, vielleicht ist es sogar eine gewisse Sucht, das gebe ich ganz gerne zu. Also selbstverständlich hat man Freude am Applaus, man hat Freude an der Popularität und es geht, glaube ich, vermutlich niemand auf die Bühne, wo nicht im Grund seines Herzens will Erfolg haben, will ankommen. Und eine gewisse Selbstgefälligkeit, oder, ja, das gehört sicher auch dazu, oder ein gewisser Exhibitionismus, das braucht es. Ich bin ja von klein auf ein Mensch gewesen, der sich gern präsentiert hat. Also ich bin gern im Mittelpunkt gestanden, ich habe gern ein Zuschauer, ein Zuhörer, also Erfolg gehabt.
Also wenn von klein auf in der Schule?
Ja, schon im Kindergarten habe ich theaterlet und irgendwelche Stückchen aufgeführt. Und das ist ganz eigenartig. Das, sagen wir jetzt mal, Showbiz, wie man heute sagt, im breitesten Sinn. Also angefangen bei Musik, bei Theater, Varieté, Zirkus, Show. Das alles hat mich ungeheuer fasziniert. Und mein einziges Ziel war, da möchte ich einmal mitmachen können. Also ich bin nicht Schauspieler geworden, weil ich irgendwie grosse Ideale oder grosse, sagen wir, gesellschaftliche Verhältnisse wollen darstellen oder auf die Bühne bringen oder so.
Wachrütteln.
Also ganz sicher kein Brecht-Schauspieler. Sondern ich wollte die Leute unterhalten.
Unterhalten im Komödienfach. Sie sind klar im Schwank in der Komödie daheim. Werden durch das auch häufig so von der sogenannten ernsten Kulturkritik ein bisschen belächelt oder ignoriert. Jetzt hat es gerade kürzlich im Kulturplatz, im Kulturflaggschiff vom Schweizer Fernsehen, eine Art Hommage über ihr Leben gegeben. Also die haben das mit ihnen getragen. Inwiefern sind denn so Hommagen auch so ein bisschen spate Genugtuung für sie?
Absolut. Das hat mich sehr, sehr gefreut. Und wenn ich jetzt ein bisschen überheblich sein würde, würde ich sogar selber sagen, ich glaube, ich habe es auch ein bisschen verdient.
Aber ich wollte gerade sagen, Sie haben in Ihrem Leben überhaupt nicht nur etwa Schwenk oder Komödie und Komödie gespielt mit Türenschletzen und Verwechslungen. Sie sind, wir kommen mit den Nachern auf das, Sie sind populär geworden, sowieso in einer anderen Rolle oder in einer anderen Art, als wir Jörg Schneider heute kennen, nämlich in einer Fernsehserie im Polizist Weckerli in den 60er-Jahren, dort haben sie einen Gauner gespielt und sind, glaube ich, gerade entdeckt worden.
Ja, also ich muss ganz kurz etwas vorausschicken. Ich bin Schauspieler geworden im Bewusstsein dessen, dass ich schon durch meine Körperlichkeit, ich bin immer ein kleiner, rundlicher mag sie schon in jungen Jahren, dass ich nie wieder Hamlet spielen und dass ich nie wieder Romeo spielen und dass ich weder wieder Don Carlos noch den Marquis Posa spielen und im Alter sicher nicht den Philipp. Aber es gibt viele andere Rollen, kleinere Charakterrollen, heitere Rollen und auf die habe ich spekuliert. Mhm. Und nach meiner Ausbildung habe ich das allererste berufsmäßige Engagement eben 1958 an der Schweizerischen Ausstellung für Frauenarbeit, der SAFA 58. Dort war ein Ausstellungstheater, die haben vom Aristophanes Lysistrata gespielt, in einer kabarettistischen Version von Max Werner Lenz. Und dort hatte ich eine wunderschöne Rolle, habe gemerkt, ich habe schon ein bisschen Erfolg gehabt, ich komme an bei den Leuten, die finden mich sympathisch und lustig. Und dort hat mich sowohl der Rudolf Bernhard, der damalige Leiter und Inhaber vom Bernhard Theater Zürich und auch der Jacques Streuli gesehen. Und dann gefunden, da ist noch ein Junge, dem kann man ein kleines Röhrchen anvertrauen. Und der Jacques besonders.
Der wäre dann später, das ist der Polizist Weckerli.
Ja, ja. Und so bin ich ins Dialekttheater reingerutscht, ohne dass ich das bewusst wollte. Mhm. Und nicht wollte Dialektschauspieler werden.
Aber Sie haben ja auch ab und zu Ausflüge ins, ich sage jetzt mal, sogenannt ernste Fach gemacht. Sie haben Beckett Endspiel gespielt, Sie haben Warten auf Godot mitgemacht. Wie hat denn da das Publikum reagiert, wenn man Sie quasi plötzlich im ernsten Theater, in einem Klassiker gesehen hat?
Da habe ich ein Erlebnis, das eigentlich ganz bezeichnend ist. Ich habe das schon ein paar Mal erzählt, aber für mich ist es so klar, dass ich das einfach immer wieder erzählen muss. Ich habe gespielt Theater Kanton Zürich, Tod eines Handlungsreisenden. Und dann ist nach der Vorstellung eine Frau auf mich zugekommen und hat gesagt, Herr Schneider, ich hätte nie gedacht, dass Sie so eine tragische Rolle, so glaubhaft und so wirklich erschütternd darstellen können. Das hätte ich nie von Ihnen erwartet. Und dann ist mir das natürlich wie Honig sein. Ja, Mutter, aha, siehst du jetzt, das kannst du auch. Und kurz darüber aber klopft sie mir auf die Schulter und sagt, aber das nächste Mal machen sie wieder etwas Lustiges, gell? Also die Leute erwarten von mir schon das Heitere und das Fröhliche. Und das mache ich auch wahnsinnig gern.
So wahnsinnig heiter sind Sie im Moment im Kino nicht zu sehen, in dieser Rolle, die Sie im Schweizer Film haben, auf der Leinwand Champions. Dort spielen Sie einen Präsident von einem Eishockey-Club. Eigentlich eine relativ ernste Rolle, oder sehen Sie das anders?
Nein, es ist eine ernste Rolle, eine absolut ernste Rolle.
Ich schlage vor, dass sich die Leute vielleicht ein bisschen ein Bild machen können. Wir hören einen ganz kurzen Ausschnitt daraus, aus dem Film.
Meine Herren, wir spielen die Saison fertig. Ja! Abstiegs-Playouts. Eine Serie Best of Five. Mit drei gewonnenen Spielen können wir den Liga erhalten, aus eigener Kraft schaffen. Also, ich zähle auf euch Buben. Besonders auf die älteren Herren. Ein zweites Mal steige ich nicht freiwillig in die erste Liga ab. Ist das klar?
Oh. Nein. Gott, verdammt, sie okay. Erst mal.
Let's go. Helmut, hast du noch etwas sagen?
Was?
Hast du noch etwas wollen sagen?
Champions im Moment in den Schweizer Kinos mit Jörg Schneider unter anderem. Keine Hauptrolle, aber doch eine tragende Rolle. Der Film, der wird von der Kritik im Moment, ja, man kann sagen, fürchterlich verrissen. Dorftheater mit Millionenbudget, schreibt der Zürcher Tagesanzeiger. Für die NZZ ist es ein Mainstream-Film, der auf ein Massenpublikum zugeschnitten ist, der so einfältig und anspruchsvoll gar nicht existiert. Jetzt, Jörg Schneider, ist man in so einem Moment froh, dass man nicht die Hauptrolle, die Rolle von einem Marco Rimo gespielt hat.
Ja, also erstens einmal will ich da, und das mache ich auch nicht, ich bin da kein Nestbeschmutzer, also ich gar nicht den Film schlecht machen, oder ich habe auch kein objektives Urteil. Ich habe da, nicht, wie gesagt, keine Hauptrolle, aber doch eine wesentliche Rolle gehabt. Und die habe ich gerne gemacht, das war eine schöne Arbeit gewesen. Dass der Film leider jetzt verrissen wird, das finde ich schade. Vielleicht ist er wirklich nicht so gelungen, wie wir alle gehofft haben, aber ich glaube, so hundsmiserabel, wie er jetzt da im Boden gestampft wird, ist er auch wieder nicht. Also letztlich entscheidet ja dann das Publikum, ob sie ihn schauen und ob sie ihn gut findet oder nicht. Ne?
Aber sind Sie trotzdem, nochmal um auf meine Frage zurückzukommen, dass Sie oder dass nicht der Jörg Schneider mit diesem Film beworben wird? Grundsätzlich sind Sie froh?
Ja, also ich würde jetzt mal sagen, wenn es jetzt ein Film gewesen wäre, auf mich zugeschnitten. Ich hätte also die Hauptrolle gespielt und ich wäre als grosser Hauptdarsteller portiert worden und dann wäre er so wirklich zunichte gemacht worden. Dann hätte mich das schon natürlich viel, viel mehr getroffen. Mhm. Ich dann würde das Gefühl hätte, jetzt bist du die Schuld am Misserfolg von dem Film.
Es ist ja nicht nur der Film oder also die Handlung selber vom Film, es ist auch das Drumherum, das zu reden gegeben hat oder gibt. Der Regisseur, der Ricardo Signorelli, der ist kurz vor Ende vom Film sozusagen entmachtet worden, kann man sagen, abgesetzt worden. Und andere Leute haben dann den Film quasi zu Ende geführt, also den Endschnitt ausgeführt. Wie haben Sie denn das als Schauspieler miterlebt, der eigentlich da gar nichts dazu zu sagen hat, aber immerhin trotzdem noch mit dem Produkt auch wieder in Verbindung gebracht wird?
Ja, also die ganzen Differenzen zwischen der Produktionsfirma und dem Ricardo Signorelli, die sind ja entstanden, wo der Film fertig abgedrüllt war. Also mit dem haben wir gar nichts zu tun gehabt. Ich habe mit dem Signorelli eine schöne Zusammenarbeit gehabt. Ich glaube, die ganze Crew und alle meine Kolleginnen und Kollegen auch. Was dann nachher passiert ist, die Hintergründe, Die kenne ich nicht genau. Das heisst, ich kenne beide Seiten, die natürlich selbstverständlich die Situation so darstellen, dass es für sie positiv ist. Aber dazu werde ich mich jetzt einfach nicht äußern, weil es wäre unfair, jetzt da irgendeine Stellung zu beziehen, ohne wirklich ganz genau zu wissen, was ist da passiert.
Aber Sie sind selber auch nicht zufrieden mit dem Endprodukt, wenn Sie ihn anschauen?
Also, ich Ich bin dann ein Nestbeschmutzer, wenn ich jetzt würde sagen, ich habe schon bessere Filme gesehen.
Mhm. Okay. Ja, was auffällt, es gibt in letzter Zeit immer wieder Knatsch im Schweizer Film. Sennetunschi hat sich zu einer Art Himmelfahrtskommando entwickelt. Was läuft denn aus Ihrer Sicht, wo doch schon einige Jahre immer wieder im Schweizer Film daheim ist oder mitmacht, was läuft denn da falsch?
Jetzt fragen Sie den Falsch.
Dann frage ich den Falsch.
Sie fragen jetzt wirklich den Falsch. Wenn ich jetzt mal darf sagen, ich habe im Unterhaltungstheater im Laufe dieser vielen Jahre, wo ich jetzt da dabei bin, sehr eine schöne Karriere dürfen machen. Ich glaube, ich bin einer vom bekanntesten, sagen wir mal, Volksschauspieler. Aber ich bin auch über Jahre hinweg vom Schweizer Film total vernachlässigt worden. Also mich hat es für den Schweizer Film einfach nicht gegeben. Also jetzt können Sie mich nicht fragen, was läuft da falsch im Schweizer Film. Vielleicht läuft das falsch, dass Sie mich nicht engagiert haben.
Nein, Sie sagen über Jahre hinweg, und zwar, ja, man kann das, glaube ich, auch gerade ein bisschen benennen, eigentlich so seit irgendwann Mitte 80er Jahre. Also Sie haben ja damals, also es war ein Fernsehfilm gewesen und auch ein kleiner Skandal, oder mindestens das, was heute noch in Erinnerung ist davon. Sie haben in dieser ersten Schweizer Soap mitgespielt, Motel, 1984, und da haben ihnen gewisse Mütter, glaube ich, dann plötzlich Kasperi-Platte zurückgeschickt, und das wegen einer einzigen Bettszene. Sie und Silvia Jost mit dem blutigen Busen. Wissen Sie eigentlich heute, wieso das damals so ein Riesentheater gegeben hat?
Es ist schwer erklärlich. Es ist schwer erklärlich. Also, die Absicht von dieser Serie Motel, die ja eigentlich über ein ganzes Jahr gegangen ist, und zwar über ein Kalenderjahr. Wir haben im Januar angefangen und im Dezember aufgehört. Ich war ein wirklich möglichst realistischer Alltag und eine realistische Situation.
Also nicht eine schöne Schweiz mit Bergen.
Sondern es waren wirklich Probleme, die ernsthaft angegangen worden sind. Bei dem Conny Frey, den ich gespielt habe, bei dem Küchenchef war es ein Alkoholproblem. Es ist Scheidung mit seiner Frau, dann die Freundschaft mit der Gouvernante, die eben Silvia Jost gespielt hat. Dann hat man auch, sagt, ist auch bereits ein homosexuelles Problem angegangen. Und ich würde heute noch sagen, dass sicher nicht jede Sendung ein Hit war, aber ich glaube, das hat eine ganz schöne Qualität gehabt. Aber auf der anderen Seite hat vor allem Boulevardpresse darauf losgetrommelt, wie nur etwas, weil es halt eben nicht der leichte, sagen wir mal, leicht verdaubare Soap-Charakter hatte. Und jetzt ist die eine Szene gekommen, das war im Frühling, an der Ostern, habe ich Silvia Jost, also im Film, im Bett das Osterei auf dem Knie aufgeschlagen, und dann ist das Decke ein bisschen runtergerutscht, hat man ein bisschen von ihrem Busen gesehen. Also ich habe es nicht mit der Stoppuhr gemessen, aber das sind 3 Sekunden. Und das ist ja heute undenkbar. Das ist ein Aufschrei des Entsetzens.
Es zeigt ja eigentlich auch, wie unglaublich ernst und moralisch man so eine Fernsehserie damals in den 80er Jahren noch genommen hat. Ich meine, heute wäre ja die Filmabteilung vom Schweizer Fernsehen wahrscheinlich froh, wenn man mit so einem entblößten Bus so viel Aufmerksamkeit könnte herstellen. Jetzt kann man ja sagen, da kann man ja ein bisschen nostalgisch zurückschauen. Auf die Zeiten, für Sie jetzt, also auf die Zeiten, wo die Nation eben noch um 7:30 geschlossen die Tagesschau geschaut hat und der Moderator quasi am Fernsehen zurückgegrüsst hat, der Herr Spahn, Zeiten von Teleboy und so weiter. Denken Sie denn manchmal auch so ein bisschen mit Nostalgie zurück an die Zeiten, wo Ihre Schwenke fast jeden Abend zur besten Sendezeit gelaufen sind?
Ja, das ist jetzt übertrieben, Sie sind fast jeden Abend
gelaufen. Nein, jeden Samstag meine ich natürlich.
Es hat zwei erst, darf ich noch mal ganz schnell aufs Motel zurück. Das hat natürlich schon einen Zusammenhang mit meiner Person. Weil dazumal und heute übrigens auch noch, bin ich ja für viele Eltern auch der Kasperli gewesen. Und der Kasperli ist, ich sage jetzt das als Erwachsener und nicht für Kind, ein geschlechtsloses Wesen. Es ist zwar ein Bub, aber ein cleverer, lieber, unschuldiger, frecher. Und jetzt liegt der mit einer Frau im Bett. Und von dieser Frau sieht man noch einen Busen. Das ist irgendwie in den Köpfen damals von diesen Eltern nicht vereinbar gewesen. Weil die haben mich nicht von dieser Rolle trennen. Und darum hat es dann geheißen, also wenn der Schneider sättige Sauereien macht am Fernsehen, kann man doch den Kind nicht an die Kasperli-Platte vorspielen. Das ist ja ein Grüssel. Heute wäre das undenkbar. Und das andere, was sie angesprochen haben, das hat natürlich etwas, was ich mir heute auch bewusst wird. Die erste Serie, die das Fernsehen ja gemacht hat, eben «Polizist Weckerli in Gefahr» mit dem Jacques Streuli, das war ein Strassenfeger. Das kann man sich nicht vorstellen. Dann sie an dem Abend nicht müssen eine Gemeindeversammlung oder sonst noch irgendetwas machen. Da ist Kreti und Pleti vor dem Fernsehen gesessen.
Und aber sie denken auch ein bisschen wehmütig zurück an die Zeiten.
Aber jetzt kommt die Tatsache. Erstens ein neues Medium Fernsehen. Und zweitens, Schweizer Publikum hat am Abend um 8 Uhr können das schauen oder gar nichts. Es hat keine Auswahl gegeben. Also wenn du den Opfer angestellt hast, hast du das gesehen, hat nichts, etwas anderes hat es gar nicht gegeben. Also das tut den Erfolg natürlich schon ein bisschen relativieren. Aber der Paul Bühlmann, wo der andere gespielt hat, der Fäusi und ich, der Vögeli, wir sind über Nacht so bekannt wurde, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen.
Heute schaut ich sag mal, vor allem das junge Publikum Fernsehen am Internet, und zwar dann, wenn sie wollen und nicht, wenn quasi die Schweizer Fernsehen sagt, um welche Zeit. Das hat sich alles komplett verändert. Was sich nicht verändert hat, was geblieben ist, und das dunkelt mir stundlich, die Kinder, die hören den Kasperli. Der wird weiterhin auf Kassette und auf CD tausendfach verkauft und gehört. Über das, über ihre Paraderolle, die sie nicht nur vertont, sondern auch geschrieben haben, reden wir hier im Fokus nach dem ersten Musikwunsch von Ihnen. Es ist kein Ausschnitt aus einer Kasperli-Platte, die Sie sich wünschen. Was hören wir?
Also ich habe gern gute Schweizer Volksmusik. Sehr gerne Ländler und so Sachen. Nicht ein volkstümlicher Schlager, der liegt mir nicht so unbedingt. Und ich habe sehr gerne klassische Musik. Aber das geht jetzt zu weit. Und jetzt gibt es etwas, wo eine Sensation für mich grossartige Verbindung ist. Nämlich ein klassisches Oktett. Also ein Strichquintett plus Horn, Fagott und Klarinett. Und die spielen ein schweizerischen Schottisch. Und das heisst Pfaffleier Kilbimusik. Und das gefällt mir ungeheuer gut. Das
Schweizer Oktett mit der Pfaffleier Kilbimusik auf Wunsch von Jörg Schneider hier im Fokus auf der RS3. Schweizer Oktett. Hier im Fokus auf der RS3, gewünscht vom Schweizer Schauspieler Jörg Schneider vom Kasperli. Er schaut mich gar nicht böse an, wenn ich das sage. Er hat ja vorhin sogar gesagt, dass er früher immer quasi mit dem Kasperli identifiziert wurde, würde natürlich auch heute noch der Jörg Schneider. In verschiedensten Artikeln über sie heisst, dass sie es ziemlich satt haben, auf ein Kasperli angesprochen zu werden. Das stimmt aber natürlich auch nicht ganz so. Sie sind ja schon auch stolz auf diese Rolle. Aber wie ist es denn jetzt genau? Hat der Kasperli ihre Karriere manchmal auch ein bisschen blockiert? Oder wie ist das?
Ganz sicher auch. Aber ich will eine kleine Korrektur anbringen. Ich bin es nicht satt, auf den Kasperli angesprochen zu werden. Es wäre ja dumm und unehrlich, wenn ich mich nicht würde freuen über den wirklich riesen Erfolg. Und da bin ich auch ein bisschen stolz drauf, das gebe ich gerne zu. Das Einzige, was ich nicht will, ich will nicht auf den Kasper reduziert werden. Also als Schauspieler oder als, ja, sagen wir mal in Klammer, Künstler, habe ich den Kasper geschrieben, die Geschichten sind von mir. Ich habe dem meine Stimme gegeben.
Aber sie sind
aber
nicht.
Aber ich bin es nicht. Also, es ist vielleicht für Kinder die erfolgreichste Rolle, die ich je gemacht habe. Aber es ist nicht die einzige. Ich habe das ja auch nie auf der Bühne gespielt. Das sind ja Hörspielproduktionen. Also.
Mhm. Aber es gibt Schlimmeres, als lebenslang mit dieser Figur verbunden zu werden. Zum Beispiel ein Schildschudi, der jetzt ewig der Bösewicht ist, weil er den Bösewicht mal in einer Soap gespielt hat. Oder ein Musicstar, der ewig nur immer als Musicstar muss auftreten. Oder sehen Sie das falsch?
Ja, nein, das sehen Sie vollkommen richtig. Aber das ist, glaube ich, in allen Sporten so. Wenn Sie irgendwo einen Erfolg haben, der ein bisschen über das Mittelmaß ausgeht, dann haben Sie ja gleich einfach einmal den Stempel auf dem Rücken. Der macht das und der ist das. Also das ist der Liebhaber und das ist der Böse. Wobei ich jetzt würde sagen, dass es viel interessanter und schauspielerisch anspruchsvoller ist, Böse zu spielen, als immer die Liebe. Die sind ja meistens langweilig. Mhm. Einfach schön und blond, das bringt ja nichts her. Aber die Charakterrolle, wo man etwas machen kann. Also ich bin natürlich dank meiner Körperlichkeit gar nie in die Lage kommen müssen, Liebhaber zu spielen. Nein, aber das andere ist, dass mit einem grossen Erfolg hat man natürlich dann auch eben so ein bisschen wie ein Brand, ein Markenzeichen. Und das hat dann vielleicht schon eine gewisse Bremswirkung in anderen Sparten, eben, ja, gerade in ernsteren Stücken oder anderen Herausforderungen, wo man sagt, ja, yeah, ja, das, ja, der kann vielleicht den Kasperli, aber der kann das vielleicht gar nicht. Oder das andere, die Leute wollen den gar nicht in einer ernsten Rolle sehen. Oder sie kaufen es nicht ab. Da muss man sich also immer wieder neu beweisen. Und jetzt kommt natürlich einfach die schauspielerische Eitelkeit. Und das gebe ich ganz gerne zu. Also, ich möchte eben ein anderes auch können und im anderen auch bis zu einem gewissen Grad realisieren. Mhm.
Sie haben vorher gesagt, nicht auf ein Kasperli reduziert werden. Sie haben auch gesagt, dass Sie alle Folgen selber geschrieben haben. Das wissen nämlich ein Haufen Leute nicht. 22 Folgen, die sind alle aus den Federn von Jörg Schneider. Und man muss ja das jetzt auch nicht so abtun. Also ich meine, das ist ja eine unglaubliche, soll ich sagen, eine Kreativität auch dahinter. Also es nimmt mich noch Wunder, wie ist denn das Ihnen? Ist das aus Ihnen rausgeflossen? Oder wie sind Sie auf die Geschichten gekommen, auf die Figuren, auf die geflügelten Sätze, Text, Nörgeli, Gags und der Umemuli, Bozholzöpfel und Zipfelkappen?
Also ich attestiere mir jetzt einmal eine gewisse Fantasie zu. Sagen wir mal, eine kindliche Fantasie, nicht eine kindische. Dazu gekommen bin ich auf Umweg. Wenn ich das kurz dürfte. Das ist jetzt eben wieder etwas, was ich ein paar Mal erzählt habe. Vielleicht gehört es jetzt halt auch hier an. Ich habe mit Rini Storelli zusammen Kasperletheater gespielt im Park im Grünen im Sommer, weil als junger Schauspieler hat man im Sommer einfach mal ein Engagement schauen. Und dann ist man froh, wenn man etwas machen kann. Und weil wir schon, ich habe schon Kindertheater gemacht und Grimmerle bearbeitet und so Sachen, dann sind wir immer gefragt worden, ob wir dort oben wieder Kasperletheater spielen im Sommer. Das haben wir noch nie gemacht, weder Tine Storelli noch ich. Aber wir haben gesagt, da können wir etwas Geld verdienen, das können wir doch. Nicht? Und allemal haben wir es ganz gut gemacht. Also wir haben nämlich Erfolg gehabt. Und dann sind wir gefragt worden, also respektive ich bin gefragt worden, könnte man so ein Kasperli-Stück, das ich da spiele, nicht einmal auf eine Platte aufnehmen? Da hat man natürlich noch die grosse Vinylplatte. Und da habe ich gesagt, das ist keine gute Idee. Kasperli-Theater muss doch live sein. Doch etwas,
man muss nicht sehen.
Ja, man muss ihn sehen. Ja, aber probieren könnten sie es doch. Ja, wenn sie wieder Auftrag geben. Aber die Stücke, die wir hier spielen, die gehen nicht. Das müsste ja etwas sein, wo wo schon als Hörspiel konzipiert ist, was das Visuelle wegfällt und sich die Figuren und die Handlungen und alles durch den Dialog erklärt. Also ich habe das probiert und jetzt wird es halt ein bisschen überheblich. Das hat einfach von Anfang an eingeschlagen wie wahnsinnig und hat über 10 Jahre lang angehabt. Ich habe dann 10 Jahre lang immer 2 Tonträger an je 2 Stück gemacht.
Ja, also und es hebt natürlich viel länger an. Es hebt bis heute an. Also die Kasperli-Kassetten und CDs, die verkaufen sich bis heute enorm. Ich habe kurz nachgefragt, im letzten Jahr allein mehr als 50'000 verkaufte CDs und Kassetten. Das sind Zahlen, kann man sagen, das sind der Göllen und der Polo Hofer Schulbuben dagegen. Ich meine, man redet ja da nicht von einer neuen CD, sondern die verkauft sich jedes Jahr. So viel? Oder die ganzen Folgen verkaufen sich jedes Jahr so viel? Ist das Ihre Pensionskasse, Jörg Schneider?
Ja, eigentlich schon. Also da habe ich schon Geld verdient damit, das gebe ich zu. Aber reich wird man natürlich auch nicht. Mhm. Also, ich meine, aber doch, das ist meine Pension.
Also es sind, man kann das so sagen, Kasperli-Platten sind eigentlich die wahren Schweizer Hits, oder? Also man redet ja jetzt in letzter Zeit immer, welches ist der grösste Schweizer Hit? Eigentlich ist es ja Ihr Dreitrad Tralala. Das ist der Song, der in jedem Schweizer Haushalt gelagert ist, oder?
Wenn wir es so sehen, schon. Schau, gibt es ja für die Kinderproduktionen keine goldene Schallplatte. So könnte ich mir ja langsam ein Zimmer damit tapezieren.
Okay, in jedem Schweizer Haushalt praktisch gelagert, so eine Kasperli-Platte oder Kassette oder CD. Aber nicht alle hatten nur Freude gehabt. In den 90er Jahren, in der Hochblüte von der Political Correctness, sind immer mehr Beanstandungen bei der Plattenfirma von empörten Müttern eingegangen. Der Kasperli und seine Freunde die sondere rassistische Sätze ab. Ich schlage mal vor, wir hören kurz in so eine Folge rein.
Du weißt doch, Kasperli, ich trinke nur Gacko.
Aha, ja, na Tütterli. Der Schorsch Gacko trinkt ja nur Gacko. Du solltest schon lange so braun sein wie ein Neger von dem ewigen Gacko-Löten.
Gacko ist aber auch etwas Gutes. Mmh. Ich wette mal ins Gacko-Land auf Afrika und dort, wo Gacko-Bäume wachsen, den ganzen Tag in den Schatten hocken und Gacko-Söckeln.
Du, Schorsch, das ist eine Gacko-bäumige Idee. Das haut's dann. Komm, wir reisen miteinander auf Afrika zu den Gacko-Negern.
Ja, toll, Kasper, das machen wir.
Der Schorsch Gacko, der reist auf Afrika mit dem Jörg Schneider, mit dem Paul Bühlmann und der Ines Torelli. Es war nicht ganz einfach gewesen, übrigens, Jörg Schneider, die Original-Kasperli-Folge überhaupt noch überzukommen, weil die ja heute in einer politisch korrekten Fassung im Handel ist. Also dort heisst es nicht Gacko-Neger, sondern was heisst es eigentlich?
Jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiss es nicht mehr. Ich weiss es nicht mehr.
Also
Sie haben ein bisschen übertrieben, Herr Tiller. Es ist also nicht so gewesen, dass massenhaft Reklamationen gekommen sind.
Aber immer mal wieder.
Immer mal wieder.
Also es hat gelangt, um eine frische Fassung zu machen.
Sind Beanstandungen gekommen. Also Gacko Neger, das darfst du jetzt einfach nicht sagen. Es kommt ja dann noch das Negerprinzessli und
das Kruselnegerli.
Das Kruselnegerli. Sehr oft waren es sogar Mütter, die Kinder hatten, die irgendwie von einem schwarzen Vater oder so waren oder umgekehrt. Aber als wir das geschrieben und aufgenommen haben, ist das Wort Neger. Also so etwas von weit weg, von despektierlich.
Aber da wollte ich gerade draufkommen. Also, so haben wir in den 70er Jahren halt einfach geredet. Wie war denn das für Sie, als es plötzlich heisst, jetzt darf der Kasperli nicht mehr so reden?
Ja, ich bin ein bisschen vor den Kopf geschlagen gewesen und habe natürlich sofort gemerkt, wenn das wirklich aneckt und wenn wirklich Leute sich daran stossen und es nicht gut finden, dann ändert man es. Und darum haben wir ja dann auch eine neue Version geschrieben, wo das dann also nicht mehr so war. Aber ich finde, heute noch, das ist nie auch nur im leisesten Hintergedanken daran überlegt wurde, das könnte irgendjemand einen farbigen beleidigen.
Ne? Redet sie denn heute anders? Weil man ihnen sagt oder gesagt hat, man darf nicht mehr so reden.
Ja, also natürlich privat würde ich jetzt auch nie mehr Neger sagen. Mhm. Das ist ganz klar.
Aber den Mohrenkopf haben wir, glaube ich, auch offiziell verboten und die heissen in der Migros jetzt Partykiss.
Ja, die habe ich sowieso nicht gern, also ich komme gar nicht dazu, die zu
kaufen. Und die Leute sagen, glaube ich, weiterhin Mohrenkopf.
Ja, vermutlich schon. Manchmal wird es ja gar noch schlimmer. Weil wenn man dann das Wort Mohr oder Neger nicht sagt und sich versucht, darum umzuwenden, dann merkt man, aha, der hat jetzt nicht will Neger sagen. Das finde ich dann noch schlimmer.
Ne? Also der Martin Walser hat mal gesagt, in diesem Zusammenhang, wenn man die Leute nicht Ladla Neger sagen, dann soll man sich nicht wundern, wenn es der Neger Mohren zusammenschlägt. man verbietet den Leuten, über heikle Themen zu reden, verdrängt die Tabus und die können dann manchmal fast unkontrolliert ausbrechen.
Ja, das ist ganz klar. Also ich bin natürlich, ich bin kein besserer Mensch als 100'000 andere auch, aber wenn ich in meinem Leben etwas versucht habe zu leben, so wie es möglich ist, ist mir auch nicht immer ganz gelungen, dann ist das schon Toleranz. Also das finde ich etwas ganz, ganz Wichtiges, im Bewusstsein dessen, dass Toleranz keine Einbahnstraße ist. Also wenn ich mit irgendeinem anderen eine gewisse Toleranz habe, verlange ich das ja dann wieder umgekehrt. Aber jetzt haben wir noch ein heikles Thema. Ich finde einfach, also was es auch immer ist, jetzt kommen wir auf Rassen oder auf Religionen oder weiss nicht was. Es gibt doch, wenn Sie mal jemanden persönlich kennen und einen Kontakt haben mit dem und ein bisschen näher gesehen, wie leben die Leute, wie denken die, wie handeln die, dann wird das eigentlich plötzlich viel akzeptabler. Und ich sage jetzt etwas ganz Brutales. Ist doch völlig wurscht, was für eine Rasse oder was für eine Religion oder was für eine Farbe wir haben. Es gibt überall grossartige Menschen. Und jetzt sage ich das ganz bewusst, und es gibt überall Arschlöcher.
Wir hören ein bisschen Musik, die Sie mitgebracht haben. Eigentlich haben Sie ja fast keine Zeit gehabt, sich die Musik auszusuchen. Sie haben dann, heute Morgen haben Sie noch mal kurz angerufen und haben dann gesagt, Sie haben gesetzt.
Ja, es ist jetzt einfach so, mit meinem 75. Geburtstag werde ich ja überhäuft mit Interviewanfragen. Und das habe ich Ihnen, ja, das haben wir am Anfang schon kurz angetönt. Ich kann nicht immer die gleiche Vita erzählen. Also, aber eben, es gibt mir dann ja jedes Mal auch wieder ein bisschen Arbeit. Aufwand. Was könntest du jetzt Neues erzählen? Was machst du jetzt da, dass es ein bisschen Varianten ist? Und weil ich, das haben Sie vorhin auch gesagt, jeden Abend auf Tournee bin und hin und wieder sogar einmal eine Stunde für meine Frau wieder übrigen oder sogar für mich. Und weil ich auch mal ein bisschen eine Erholungsphase brauche und einmal abbringen am Nachmittag. Kopfdeckel, jetzt schon wieder ein Interview und schon wieder ein Fototermin. Und jetzt will der noch, dass ich noch Musiktitel lesen lasse.
Jörg Schneider, über das, was Sie jetzt gerade gesagt haben, nämlich über Ihre Vorstellung oder Ihrer Frau, Ihre Vorstellung von Ruhestand oder Alter, reden wir in dem Fall als Nächstes. Ja. Zuerst hören wir aber zu Mattis.
Ja.
Wieso haben Sie sich die ausgesucht?
Also erstens mal habe ich wahnsinnig gerne Musical-Musik. Ich bin ein absoluter Musical-Fan. Und wenn ich Zeit habe und Gelegenheit, gehe ich entweder an Broadway oder ins West End auf London und schaue mir Musicals an. Und zu Mattis. Als Musicalsängerin kenne ich seit ihren Anfängen. Ich finde das eine voll professionelle, grossartige Sängerin, die einen kleinen Nachteil hat. Sie ist Schweizerin und da haben wir einfach nicht die grossen Musical-Möglichkeiten. Aber sie singt auch fantastisch. Und ich werde jetzt nicht ein Musical oder eine Musical-Melodie spielen, die tausendmal abgedroschen ist, sondern ich lasse sie etwas singen. Übrigens aus einem Live-Konzert. Aus Musical Gypsy von Jules Stein. Der Titel heisst Some People. Und da darf ich noch etwas dazu sagen. Also, der Sound, den wir hier hören, das ist nicht Broadway, das ist nicht West End, das ist Symphonieorchester von Luzern.
Some People von der Sumatis auf Wunsch von Jörg Schneider, hier im Fokus auf DRS3.
Anybody that stays home is dead. When I die, it won't be from sitting. It'll be from fighting to get up and get out. Some people can get a thrill knitting sweaters and sitting still. That's okay for some people who don't know they're alive. Some people can thrive and blow, living life living room. That's perfect for some people of 105. But I at least gotta try. When I think of all the sights that I gotta see, yet all the places I gotta play, all the things that I gotta be, yet come on, Papa, what do you say? Some people can be content playing bingo and paying rent. That's peachy for some people, for some humdrum people.
wonderful dream, Papa. All about June in the Orpheum circuit. Give me a chance and I know it can work it. I had a dream, just as real as can be, Papa. There I was in Mr. Orpheum's office, and he was saying to me, Rose, get yourself some new orchestrations, new routines and red velvet curtains. Get a feathered hat for the baby, photographs in front of the theater. Get an agent and in jig time you'll be being booked in the big time. Oh, what a dream, a wonderful dream, Papa. And all that I need is 88 bucks, Papa. That's what he said, Papa. Only 88 bucks.
You ain't getting 88 cents from me, Rose.
Then I'll get it someplace else. But I'll get it, and I'll get my kids out. To all the lodges I had to play, all the shriners I said hello to. Hey, LA, I'm coming your way. Some people sit on their butts, got the dream, yeah, but not the guts. That's living for some people, for some humdrum people, I suppose. Well, they can stay and rot.
Fokus auf der RS3, Some People, haben wir gehört von der Sue Mathis. Das ist Musik gewünscht von meinem Gast, von Jörg Schneider, vom Schweizer Volksschauspieler. Als trolliges Knuddelbärli hat man sie in einem Artikel bezeichnet, den ich ausgedruckt habe, also in der Vorbereitung auf das Gespräch. Da kann man wieder lesen, sie gehöre zum Inventar vom Schweizer Lustspiel. Jetzt habe ich mit ihrer Frau auch kurz telefoniert im Vorfeld von unserem Gespräch und sie hat mir gesagt, ihr Leben, das Leben von ihnen beiden, das sei keine endlose Komödie. Das kann man nachvollziehen, dass der Privatmann Jörg Schneider daheim keine Schwenke aufführt. Jetzt haben sie aber rund um einen Jahrtausendswechsel eine harte Zeit gehabt, würde ich mal sagen. Damals hat der Blick auch wieder so eine Kampagne gefahren gegen sie, rund um ihren unehelichen Sohn. Also auch wieder so, wie wir haben vorhin vom Motel geredet. Wie war denn das damals für sie gewesen, so öffentlich am Pranger zu stehen?
Ja, es war nicht angenehm gewesen. Vor allem ist es nicht fair gewesen, weil das eine Geschichte war, die Jahre zurückgelegen ist und dann irgendwie plötzlich an die Oberfläche gekommen ist. Aber es ist ganz klar, bei jedem Prominenten, wenn irgendwo noch ein Hump vergraben ist, wird der mal rausgescharrt und dann wirft sich der Boulevardjournalismus natürlich grandios auf das. Und das war ja gefundenes Fressen gewesen. Aber das ist vergangen und vergessen und das hat mir auch nicht gross geschadet, ich muss das ganz ehrlich sagen.
Also, hat es keine Schäden in der Familie Schneider angerichtet?
Nein, oder
wie
gar
sind denn
nicht.
Sie oder ihre Frau oder ihr anderer Sohn damit umgegangen?
Nein, ich meine, die haben das ja gewusst. Ich sage ja, das ist ein Jahr zurück gewesen. Mhm. Das ist also, in dem Sinne habe ich da nicht müssen, irgendein Geständnis oder so ablegen. Natürlich hat es einen fröhlicheren Moment gegeben in meiner Vita, das ist ja klar. Aber ich habe das verkraftet. Ne?
Also Sie haben es vorhin angesprochen, es ist die Ambivalenz ein bisschen, der Wechsel zwischen Öffentlichkeit und Privatsphäre. Einerseits leben sie von der Öffentlichkeit, andererseits wird dann manchmal in diesem Fall gnadenlos privat an die Öffentlichkeit gezerrt. Ist denn der Preis, den man zahlt für eine, ich sage jetzt mal, Schweizer Berühmtheit, wie sie sind, ist der manchmal einfach zu hoch?
Nein, ich würde nicht sagen zu hoch. Also ich bin keine Berühmtheit, ich bin nicht bekannt.
Bekanntheit.
Aber das ist ja jetzt eigentlich unabhängig, ob das jetzt ein Politiker oder jemand aus der Wirtschaft ist oder ein Sportler oder ich weiß nicht, oder eben ein Sänger oder ein Schauspieler. Das ist ganz klar. Man steht als öffentliche Person natürlich im Rampenlicht und was mich persönlich betrifft, gebe ich ehrlich zu, man sonnet sich ja auch im Rampenlicht. Das ist ja ein gewisses Kapital, das man hat. Und mit dem schafft man nicht. Wenn einem niemand kennt, dann bist du nicht populär. Und wenn du populär bist, dann musst du natürlich auch damit rechnen, dass die Schattenseite dann auch in den grossen Schlagzeilen steht. Also, das kann man nicht vermeiden. Man hat immer ein gespanntes Verhältnis zum Boulevardjournalismus. Auf der einen Seite braucht man ihn, denn man muss ja auf der Frontline stehen, dass die Leute von einem reden und ins Theater kommen, in meinem speziellen Fall. Auf der anderen Seite denkst du, oh, jetzt ist etwas Unangenehmes, das musst du jetzt möglichst schauen, dass die das nicht erfahren. Aber auf das sind sie dann besonders scharf.
Haben sie denn in so Fällen, eben, sie haben ein bisschen Erfahrung auch mit so Blickkampagnen, weil sie schon zweimal quasi Opfer in dem Sinn gewesen sind. Haben sie dann auch schon daran gedacht, jetzt verleidet es mir, also jetzt habe ich genug davon, ich irgendwie in der Öffentlichkeit stehe, ich verschwinde?
Nein, das nicht. Also es ist ja nicht so schlimm gewesen, dass ich jetzt Grund gehabt habe, zum Verschwinden. Aber, nein, das habe ich nicht gedacht. Aber ich habe schon gedacht, man müsste einfach, wenn man negativ Schlagziele macht, müsste man vielleicht ein bisschen genauer recherchieren. Und man müsste vielleicht auch ein bisschen mehr, aber ich rede jetzt nicht nur für mich, ich rede jetzt ganz, ganz allgemein für alle, die in der Öffentlichkeit stehen, ein bisschen mehr Rücksicht auf Familie und andere Beteiligten haben, die da reingezogen werden und null und nichts dafür können. Nicht? Also eigentlich will man die Medien ein bisschen schützen. Nicht?
Redet sie denn auch mit anderen Leuten, die mit dem zu tun haben oder zu tun haben, über so Sachen? Also eben Leute, wo vielleicht auch etwas kaputt gegangen ist, dann dabei, weil in so einer quasi
Kampagne... Nein, also jetzt Kampagne. In meinem konkreten Fall nicht. Nein, ist auch nicht kaputt gegangen.
Vorhin gesagt, eben, sie haben nie damit geliebäugelt quasi, oder die Nase voll gehabt von der Öffentlichkeit, weil sie irgendwie wieder quasi mit einer Kampagne konfrontiert waren. Der Rückzug, der ist im Moment sowieso kein Thema für Jörg Schneider. Sie sind ununterbrochen auf Tournee. Sie haben, wir haben vorhin gesagt, fast keine Zeit gehabt, für die Sendung Musik auszuwählen. Trotzdem, sie haben ja gesagt, sie brauchen mehr Erholungsphasen, sie brauchen länger, um sich auf ein Stück vorzubereiten oder auch wieder zur Ruhe zu kommen. In welchem Moment merken sie denn konkret, dass sie älter werden?
Oh, das gibt verschiedene Aspekte, wo man es dann wirklich merkt. Also erstens mal, ich sage es mal das Positive. Ich habe Gott sei Dank mental noch ziemlich gut geschalten. Ich kann meinen Text noch gut auswendig lernen. Ich glaube auch, dass ich auf der Bühne noch die 2 Stunden Vollkraft habe, um durchzupowern. Das ist nämlich anstrengend, so einen Schwank zu spielen. Aber nachher bin ich müde. Und ich fahre mit unserem Requisiteur Tournee, er kommt mich zu Hause holen, fährt mich wieder heim. Das ist eine ganz grosse Beruhigung für meine Frau, dass ich dann nicht selber fahre. Oder nicht mit dem Tourneebus, wo ich dann auch an die Stelle, wo die sich sammeln und dann selber wieder heim. Also den Luxus leiste ich mir jetzt. Und dann schlafe ich natürlich im Auto, kaum ist der abgefahren. Und am Morgen stehe ich halt dann schon ein bisschen verkrampfter und mit steiferen Beinen und ein bisschen Rückenweh auf, bis ich dann eingeschmiert bin. Habe ein bisschen länger, bis ich angelegt bin und... Also das merke ich. Und ich brauche eine längere Erholungsphase. Wenn irgendwo möglich, liege ich mal am Nachmittag eine halbe Stunde ab. Sehr oft langt es ja dann gleich nicht. Aber ich versuche auch, die Tournee so einzuteilen, dass ich 2 Tage hintereinander wirklich frei habe. Und dann nichts kann machen.
Also muss machen. Eine Art Wochenende, einfach nicht
Samstag und Sonntag. Und jetzt kommt Komplikation. Und die 2 Tage musst du dann halt möglichst auch von Interviewverpflichtungen oder anderen Sachen freihalten, die immer auf einem zustürzen. Und ich bin so ein furchtbar schlechter Neinsager. Da kommt irgendein Verein oder eine Wohltätigkeitsorganisation, aber könnten nur ein Halbstündchen. Oder die würden sich so freuen und wissen sie, und der dramatische Verein spielt ihr ein Stück. Und wenn sie jetzt denen an der Premiere würden gratulieren, und der Double vom Schneider sagt, ja, also kommt ihr die Freude, machst du ihn, und schon ist wieder ein Abend futsch. Meistens macht es mir dann auch Freude, wenn ich dort bin. Aber eben, manchmal muss man einfach sagen, so, nein, jetzt hast du frei und jetzt gehst du nicht. Und da hilft mir dann meine Frau schon, die trampelt mir dann nicht mehr auf die Finken und sagt, so komm, sag jetzt nicht wieder nein. Oder sag jetzt nicht wieder ja, so.
Man ist so alt, wie man sich fühlt, hört man immer wieder. Sie werden 75. Mich dunkt es manchmal heutzutage, ist so eine Art Glorifizierung vom Jungbleiben im Gang. Und die Leute dürfen eigentlich gar nicht mehr, sag mal, alt sein. So richtig wie unsere Grossväter oder ich sag mal, vielleicht ihre Grossvater früher alt war. Also rüstige Senioren, die mit 80 immer noch auf ein Himalaya-Trekking gehen. Haben Sie denn persönlich auch Angst davor, einfach alt zu sein?
Nein, ich habe nicht Angst, eigentlich. Aber ich bin mir bewusst, dass natürlich der ganz grosse Teil von meinem Leben vorbei ist und dass die Strecke, die bleibt, nicht mehr so lang ist. Aber Sie haben jetzt aufs Alte geredet. Es ist ja irgendwo irgendetwas ganz Eigenartiges. Wir leben, wenn man so alte Berichte gehört, die medizinisch und Volkshygiene und Sachen, immer ungesünder. Aber gleichzeitig werden wir dank der ärztlichen Bemühungen und der Chemie immer älter.
Nein, wir leben immer gesünder. Also man treibt viel mehr Sport als früher.
Ja, das, ja gut. Aber die Umwelt wird immer ungesünder.
Okay,
Gut, wir leben gesünder. Also ich eigentlich nicht. Ich bin ja ein total unsportlicher Mensch. Also das muss ich dann auch noch
aber
sagen.
Aber Sie rauchen nicht, Sie trinken nicht
in Übermaß. Ganz, ganz wenig rauchen tue ich gar nicht. Ich treibe aber keinen Sport und ich esse zu viel. Kurz und gut. Also ich bin ja auch übergewichtig. Das kommt auch noch dazu. Aber lassen wir jetzt einmal das. Das Alter hat schon einen anderen Stellenwert jetzt. Also wenn ich an meine Mutter denke, oder an Großmutter, die sind ja mit 60 alte Frauen gewesen.
Uralt, ja? Hat man das Gefühl gehabt. Also,
ja, also da hat sich schon etwas aufgemacht. Und ich glaube, dass sehr viele ältere Leute auch durch schon nur wie sie auftreten. Nicht? Also, jünger wirken, als sie effektiv sind oder sich auch Mühe geben. Und das finde ich ganz toll. Ne?
Also, es ist mir eigentlich da auch etwas an. Früher sind die Leute, man kann sagen, einfach irgendwie anders alt geworden. Man ist ruhiger geworden, man hat sich zurückgezogen, man ist vielleicht auch, ich weiß nicht, weise gewesen und meistens eben nicht mehr so aktiv wie heute. Ist denn das für Sie quasi keine Option, also eine Art eine Horrorvorstellung, so quasi kürzer zu retten und einfach nur noch zu sitzen auf dem Bänkli und zu warten, was passiert?
Also ich glaube nicht, dass ich auf dem Bänkli sitze. Das glaube ich jetzt gerade gar nicht. Ich habe noch so viel vor, was ich machen möchte. Und bis dann mache ich wieder etwas anderes. Also ich habe noch, und das ist ja fast ein bisschen pervers, ich habe noch so eine ursprüngliche Freude an Musik und am Theater. Aber eben auch als Zuschauer. Ich könnte mir vorstellen, dass ich jeden zweiten Abend als Zuschauer ins Theater oder in ein Konzert gehe. Oder dass ich wieder mal endlich mal ein Bücher lese, wo mir meine Frau immer anreizt, sagt, das musst du jetzt lesen und ich komme nicht dazu. Also, dass ich nur auf einem Bänkchen sitze und den Daumen drülle oder gehe fischen, das glaube ich jetzt weniger.
Hoffen wir, dass Sie die Zeit finden, eben für die Bücher und auch für die Theatervorstellungen, die Sie jetzt im Moment darauf verzichten müssen. Jörg Schneider spielt nämlich selber noch fast jeden Abend irgendwo Theater, ist noch bis Mitte Februar unterwegs mit der Komödie «Total durchgeknallt». Anfangs März, dann kommt schon wieder die nächste Premiere. Es ist unglaublich, das Zürich im Hechplatztheater, dort heisst dann das Stück ab März schon wieder Sonntag, richtig, ja. Oder? Außerdem ist der Jörg Schneider momentan im neuen Schweizer Film «Champions» im Kino zu sehen. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch, Jörg Schneider. Und der letzte Musikwunsch von Ihnen, das ist eine heimliche Leidenschaft, haben Sie mir geschrieben. Salonmusik.
Ja, Salonmusik habe ich furchtbar gerne, aber natürlich nicht jeden Tag und nicht immer. Ich sage immer, das ist mein musikalischer Gartenzwerg. Der gefällt einem, aber man beschämt sich vielleicht ein bisschen. Aber die Salonmusik, die wir jetzt hören, die ist einfach perfekt gespielt. Und das gefällt mir ungeheuer als Unterhaltungsmusik.
Prima Carezza ist ein Berner Salonmusik-Ensemble hier auf der RS3. Weiter einen schönen Montagabend wünscht der Dominik Tiller.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs3.ch.